Georg Hautzenberger ist CEO des Schweizer Unternehmens Survive und treibt mit dem IT-Ökosystem Momentum die digitale Vernetzung von Rettungskräften voran. Sein Ziel, Einsatzkräfte schneller, präziser, organisationsübergreifend zu koordinieren, um damit Leben zu retten. Der studierte Elektrotechniker bringt umfassende Erfahrung aus Telekommunikation, Softwarearchitektur und seiner Tätigkeit bei Swisscom sowie der REGA mit. Heute nutzen rund über 40.000 Einsatzkräfte in der Schweiz die Plattform, die sich als quasi Standard im First Responder-Bereich etabliert hat. Georg steht für eine klare Mission: die Demokratisierung des Rettungswesens durch Technologie. Sein Antrieb ist dabei nicht nur technologischer Fortschritt, sondern die Überzeugung, dass im Ernstfall jede Sekunde zählt und manchmal ein einziger Knopfdruck über Leben und Tod entscheidet.
Capricorn Connect. Mensch, Potenzial, Technologie.
Georg Hautzenberger, CEO von Survive. Vielen Dank, dass du heute gekommen bist im Capricorn Connect Podcast. Herzlich willkommen.
Danke dir vielmals. Freut mich sehr, dass ich dabei sein kann und ich hoffe, dass meine Story, die Story unseres Unternehmens interessant ist und ich bedanke mich vielmals für die Möglichkeit, dass ich bei euch dabei sein darf.
Georg, bei Survive, ihr habt ja ein super spannendes Produkt entwickelt im Bereich First Responder Systeme. Ihr rettet sozusagen Leben, Menschenleben mit eurem Produkt. Erzähl doch mal, was hat es da genau mit sich auf sich? Erzähl doch mal.
Gerne. Die kleine Unterscheidung, die mir wichtig ist zu betonen, ist, dass wir dabei helfen, Menschenleben zu retten oder also unsere Produkte unterstützen, Rettungskräfte dabei, Menschenleben zu retten. Wenn man vielleicht etwas zurückspulen will, das Momentum, das ist das Produkt, das, sagen wir mal, von Survive verantwortet und weiterentwickelt wird, das, wie du gesagt hast, wird dafür verwendet, dass man sogenannte First Responder, also das sind freiwillige Ersthelfer, die bei vorwiegend Herz-Kreislauf-Stillständen alarmiert werden, dass man diese alarmieren kann und nach gewissen Kriterien auswählen. Und ich würde sagen, in der letzten Dekade, muss man fast sagen, ist in der Schweiz haben sich sukzessive immer mehr so First Responder-Systeme etabliert. Und unsere Software wird aus Sanitätsnotrufzentralen, also wenn man 144 wählt in der Schweiz, landet man bei einer Sanitätsnotrufzentrale, ausgelöst, um diese freiwilligen Ersthelfer nach gewissen Kriterien, meistens ist es, sind sie nahe um den Einsatzort herum, zu alarmieren und diese dann auch zu selektieren nach diesen Kriterien oder nach anderen Kriterien, muss man sagen. Das wäre dann eben auch zum Beispiel, ob die Person einen Defibrillator an den Einsatzort bringen soll oder nicht. Das wäre so eine mögliche Variante. Und das ist das, was das Momentum macht. Und wir haben in den letzten Jahren haben wir mehr und mehr bei professionellen Rettungsorganisationen das Momentum Pro etabliert. Das Momentum Pro ist eine Weiterentwicklung von Momentum, die es Einsatzkräften vor Ort auch ermöglicht, ein Lagebild zu haben und auch mit anderen Rettungsorganisationen in Kontakt zu treten. Ich kann das gern danach sonst etwas noch ausführen.
Das heißt also, Rettungsorganisationen kommen schneller an den Einsatzort aufgrund eures Produktes, dieser Software, und haben einen schnelleren Überblick auch, was genau am Einsatzort passiert.
Genau, also, richtig. Also ich würde sagen, dass die Alarmierung über eine Mobile-App, also man muss sagen, das Momentum und auch das Momentum Pro, das ist eine Mobile-App, die angesteuert wird von erwähnten Einsatzleitsystemen. Es gibt auch eine Web-Applikation, die kann man auch in verschiedenen Kontexten einsetzen. Und die Verwendung dieser Mobile-App ermöglicht es, dass man Einsatzkräfte, eine Gruppe von Einsatzkräften schnell alarmiert. Also das können wir danach auch gerne ausführen, was schnell überhaupt bedeutet, oder? Und dass man, wie du richtig sagst, oder dass man es ihnen ermöglicht, dass sie dann auch am Einsatzort sich einfach einen Überblick über das Geschehen verschaffen können. Und wir reden immer von faster, safer und wiser. Also faster im Sinne von eben schneller am Einsatzort, das ist unser Ziel. Safer im Sinne von, wir alarmieren auch die Alpine Rettung Schweiz, die Bergretter in der Schweiz, über das Momentum Pro, dass man vor Ort über das Lagebild auch hat, besser die Möglichkeit hat, die Gegebenheiten einzuschätzen. Und Wiser bezieht sich direkt auf das Lagebild. Wer ist mit mir im Einsatz? wann kommt der Rettungshelikopter, der Helikopter mit den Lawinenhunden. Das sind so, ich würde mal sagen, die drei Säulen von diesem Produkt, die einen Mehrwert bringen sollen.
Das heißt, Georg, das kann also in den Bergen sein, eine Bergrettung, aber auch im Straßenverkehr, bei ambulanten Kräften, die da bei Notfällen in Einsatz kommen.
Korrekt, ja. Also um ein anderes Beispiel zu nennen, in einem Kanton wird unsere Lösung eingesetzt, in mehreren muss man sagen mittlerweile, wird unsere Lösung eingesetzt, um sogenannte Einsatzleiter Sanität zu alarmieren. Die kommen zum Einsatz, wenn es sich um Unfälle oder auch um Krankheitsereignisse handelt, bei denen mehr Koordination vonnöten ist. Also mehr Ambulanzen nötig, man muss mit der Luftrettung koordinieren, es gibt vielleicht andere Komplikationen. Und die Idee dahinter ist halt eben auch wirklich, dass man über die App vor Ort dann einen Überblick über das Geschehen hat.
Kannst du mal ein Beispiel nennen oder Beispiele nennen, wie es früher war, jetzt ohne diese Technologie und jetzt aufgrund der Technologie? Was gab es da für Innovationen oder wie sind in diesem Kontext auch Leben gerettet worden? Kannst du darüber ein bisschen was erzählen?
Ja, gerne. Da wäre ein gutes Beispiel, also auch eine schöne Anekdote. Die wurde mir das erste Mal erzählt in einem Restaurant in Tessin am Abend, oder also um so ein bisschen die Szenerie dort herzustellen, vom Stefano Doninelli. Das ist, wir nennen ihn den Vater von Momentum, der das anno 2014 eigentlich das erste Mal in Tessin ausgerollt hat. Und er war auch früher bei der Alpinen Rettung Schweiz tätig, als Rettungsspezialist Helikopter heißt das, auch als Einsatzleiter. Und die wurden anno dazu mal, also wir reden vor Zeiten vor dem Mobilfunknetz, wurden sie über einen, wie kann man das nennen, also eigentlich über eine Konferenzschaltung alarmiert grundsätzlich. Also das muss man sich so vorstellen, man hatte 10, 15 Einsatzleiter im Tessin, die wurden dann von einer Telefonzentrale kontaktiert, Schritt für Schritt angerufen, mussten in der Leitung bleiben, bis eigentlich alle dann in dem Konferenzcall drinnen waren. Da wurden sie mit der Polizei verbunden und ihnen gesagt, ihr müsst dahin, dort ist der Treffpunkt, das ist der Einsatz, dort ist der Treffpunkt und dann aufgehängt, oder?
Und wie lange ging dieser Prozess dann?
Ich würde jetzt einmal sagen, sicher mehrere Minuten, halbe Stunden,
wichtige Zeit, ja, sensible
korrekt.
Zeit.
Korrekt. Es gab keine anderen Möglichkeiten, klar, oder? Und ich glaube eben auch die technologische Entwicklung, also diese Erschließung mit Mobilfunknetz, Pagernetzen etc. half dort, oder? Und die weiteren Entwicklungsschritte waren dann eben erwähnt, der Pager zum Beispiel, das war so der nächste Schritt, dass dann erwähnte Einsatzleiter diese Pager mit dabei hatten, dann konnte man alle gleichzeitig alarmieren, auch einen einfachen Code mitgeben, zum Beispiel 333, wenn ich mich richtig erinnere, war zur Polizeiwache, 000, Einsatz abgeschlossen. Über das konnte man sich leicht koordinieren. Dann hat man auch eine Art Picke-Handy gehabt, das die Leute bekommen haben, mit einer Prepaid-SIM, also das ist dann so weitergegangen. Und auch dort muss man sagen, das waren schon Sprünge, die es ermöglicht haben, dass man schneller unterwegs war, dass man auch einen besseren Überblick von der Lage hatte, auf eine simple Art und Weise, auch vor allem, wenn man unterwegs telefonieren konnte bereits. Und das Momentum Pro jetzt, oder um zu deiner Frage zurückzukommen, das ist eigentlich der nächste Entwicklungsschritt dorthin, oder? In dem Sinne, dass man über den gesamten Einsatz hinweg eigentlich up-to-date Einsatzinformationen hat. Die Alarmierung geht natürlich an eine Gruppe schnell. Man kann auch, das ist auch ein wichtiger Aspekt, man kann über einen Algorithmus automatisch Einsatzkräfte selektieren. Das kann auch manuell erfolgen. Und um jetzt auch dort vielleicht einige Zahlen zu nennen, oder also um zum First Responder Beispiel zurückzukommen, wir können auch noch gerne über Lawineneinsätze reden übrigens, das wäre auch noch ein interessantes Beispiel.
Passt ja auch hier zur Schweiz.
Passt jetzt, genau, ja. Bei First Respondern aber, da sind wir wirklich effektiv im Moment an einem Stand, wo wir sagen können, dass wir innerhalb von circa 15 Sekunden hunderte von Einsatzkräften alarmieren können, diese auch selektieren. Das dauert 30, 40 Sekunden vielleicht allenfalls, bis dann effektiv die Leute unterwegs sind, auch zum respektive sich auf dem Weg machen zum Einsatz. Das muss man
also
vielleicht so sagen.
Also kritische Zeit, wertvolle Zeit, die man natürlich dann auch nutzen kann, wo man einen Vorteil hat, um dann halt diese Leben dann auch zu retten.
Ne? Korrekt, also vor allem bei Herz-Kreislauf-Stillständen ist das sehr relevant. Man redet von sogenannten Out-of-Hospital Cardiac Arrests, also OHCAs, und dort ist es wirklich, jede Minute zählt eigentlich, weswegen man auch versucht, diese Zeit möglichst zu reduzieren. Mir wichtig zu betonen, oder, die App ist ein Teil des Ganzen, also ein technisches System ist ein Teil eines First-Responder-Systems. Es braucht noch ganz viel andere Maßnahmen, um diese Überlebensraten hinzubekommen, zum Beispiel Rekrutierung durch First-Responder-Vereine, das First-Responder-Netzwerk verdichten, auch schauen, dass man in peripheren Gebieten genügend First-Responder hat. Man muss mit den Gemeinden reden, um Defibrillatoren oder auch mit Privatunternehmen, um Defibrillatoren vor Ort zu haben. Das sind ganz, ganz viele Individuen, die wirklich mit sehr, sehr viel Herzblut an dem ganzen System schaffen. Wir sind ein Teil dessen. Wir unterstützen das schlussendlich.
Und wer nutzt dann schlussendlich das System oder das Produkt? Sind das dann Rettungskräfte, Rettungsorganisationen? Kannst du darüber was sagen?
Gerne, ja. Also bei den First-Responder-Systemen, um zu dem Beispiel zu gehen, da sagen wir, dass in 22 von 26 Kantonen unser System eingesetzt wird. Das First-Responder-System per se ist in der Schweiz unterschiedlich organisiert, je Kanton. Das kann zum Beispiel, sagen wir mal, ein privater Verein sein, der das macht. Das kann aber auch ein Kantonsspital sein. Und in gewissen Kantonen haben wir sogar eine Vertragsbeziehung, zum Beispiel mit der Kantonspolizei des jeweiligen Kantons. Also ganz unterschiedlich, wer, sagen wir mal, unser Kunde ist in dieser Konstellation. Der Ansprechpartner kann dann auch durchaus ein anderer sein. Und wenn wir zu den professionellen Rettungsorganisationen gehen, da reden, oder besser gesagt, auch zu Rettungsdiensten, wenn man das so sagen will, da reden wir von auch beispielsweise von einer Rega als ein weiteres Beispiel dort oder Sanitätsrettungsdienste aus unterschiedlichen Kantonen, die man sich wie so klassisch vorstellt, erwähnte Einsatzleiter Sanität haben, Ambulanzen etc. Und vielleicht ein weiterer Aspekt, was uns wichtig ist, dass wir in diese präklinische Rettungskette, wie man das nennt, immer mehr Organisationen mit geringen Eintrittshürden reinbringen. Und beispielsweise jetzt bei Bergbahnen, also das ist ein weiteres Thema, da gibt es ja sogenannte Pistenpatrouilleure, wie man das nennt, eben den Pistenrettungsdienst, der eigentlich die Rettung vor Ort durchführt, respektive dann eben eine Ambulanz oder einem Rettungshelikopter zuführt. Diese verwenden mittlerweile auch Momentum Pro, beispielsweise mit der Möglichkeit, dass sie einen Rettungshelikopter anfordern. Wir versuchen das auch in Richtung der Anforderung einer Ambulanz zu bringen. Das spinnt sich weiter. Fließwasserrettung, Höhlenrettung, ein paar andere Beispiele, die mir jetzt ad hoc nicht einfallen. Aber für mich ist es sehr interessant, auch für uns als Unternehmen. Und das Ziel ist wirklich, dass wir all diese Gruppen zusammenbringen, ihnen dieses Faster, Safer, Wiser ermöglichen.
Also oder? Faster, Safer, Wiser, das ist auch so das Mission Statement von euch, ist das?
Ist das so? In Bezug auf die Applikation. Sonst, um vielleicht ein plakatives Ziel von uns zu nennen, dass wir sagen immer tearing down boundaries to save lives, oder? Das soll jetzt nicht so ein sinnentleertes Mission Statement sein, oder? Es geht uns wirklich ganz konkret darum, dass wir technisch ermöglichen, Rettungsorganisationen miteinander Daten auszutauschen und zusätzlich auch noch, sagen wir mal, ihnen helfen, diese organisatorischen Hürden damit zu überkommen, möglichst niederschwellig. Und für uns auch als Unternehmen, wir sagen immer, wir fokussieren uns auf das, was wir gut können und weiterhin gut können wollen, oder? Nämlich die Entwicklung eben von Momentum Pro etc. Wir partnern aber auch sehr viel. Also wir sind der Meinung, dass in der Schweiz gibt es sehr viele Unternehmen, die eben diverse Softwarelösungen für Rettungsorganisationen, für freiwillige Rettungsorganisationen entwickeln. Und wir integrieren uns mit denen. Wir versuchen eigentlich, möglichst ein Ökosystem anzubieten gegenüber den Rettungsorganisationen mit dem Ziel, dass sie eigentlich aus den besten Produkten auswählen können. Also wir leben das auch selbst als Unternehmen.
Seid ihr dann aktiv in der Dachregion oder auch global?
Wir sind recht Schweiz fokussiert, muss man sagen. Ich würde einmal sagen, einerseits historisch bedingt, andererseits auch, weil wirklich diese Verdichtung vom Rettungswesen, die wir uns als Ziel verschrieben haben, natürlich voraussetzt, dass wir uns auch entsprechend fokussieren. Es gibt Möglichkeiten im nahen Ausland, die wir bereits gesehen haben. Dort ist uns halt wichtig, muss ich jetzt auch sagen, als ehemaliger Kunde von solchen Unternehmen, wie wir jetzt sind, uns geht es auch vor allem sehr darum, von wegen auch Mission Statement, das ist ein Ziel bei uns intern, dass wir gesagt haben, wir möchten Best-in-Class-Support bieten. es ist sehr, sehr wichtig für Rettungsorganisationen, dass der Betrieb gut funktioniert, dass gut getestet wird. Und da hat man immer, wenn man ganz ehrlich ist, immer Luft nach oben. Man muss kontinuierlich daran arbeiten. Und das bedingt auch, dass wir uns fokussieren.
Also Produktentwicklung ist immer wichtig, das Produkt besser machen. Auch gibt es sowas wie Wartung vielleicht oder einfach, dass der Kunde auch immer wieder Nachfragen hat, so einen Kundenservice?
Ja, also das sind wahrscheinlich verschiedene Aspekte dort. Also wir haben anfänglich viel Wert darauf gelegt, dass wir den Support professionell organisieren, also im Sinne von diesen verschiedenen Supportstufen, die man normalerweise hat. Das bedingt auch natürlich, dass dadurch, dass wir die Kunden quer über alle Sprachregionen verstreut haben, dass wir die entsprechenden Sprachen sprechen können, was auch manchmal ein Stretch ist, natürlich, muss man sagen, oder?
Es gibt ja ein paar Sprachen hier.
Korrekt, ja, genau. Also auf Rumänisch haben wir noch keine Supportanforderungen bekommen, aber sonst eigentlich auf den drei restlichen Landessprachen sicher. Das ist der eine Aspekt, und du hast noch Wartung angesprochen. Was wir sehr aktiv auch gepusht haben, ist, dass wir reden immer von Observability, dass wir verstehen, wie unser, also wirklich auch datengetrieben verstehen, wie unser System funktioniert, was es für eine Performance hat und dann regelmäßig daran schrauben. Mhm. Weil wir sind auch von sehr, sehr vielen Systemen abhängig. Also wenn man eine Push-Nachricht sendet, um jemanden zu alarmieren, dann sind da verschiedene Software-Backend-Systeme im Einsatz. Dann wird das über die verschiedenen Push-Netzwerke verteilt. Mhm. Und wir sind in der Lage, dass wir können das überwachen und quasi sagen, wie lange dauert es, bis eine Push-Nachricht bei einem Retter angekommen ist. Da geht es jetzt nicht darum, sagen wir mal, zu verstehen, wie Individuen agieren, sondern es geht darum, statistisch zu verstehen, wie sich diese Alarmierungszeiten entwickeln und gegebenenfalls zu korrigieren, wenn wir sehen, dass der Trend in die falsche Richtung geht.
Das heißt, ihr messt auch aktiv, analysiert die Zahlen auch, Zeit, wann eine Nachricht rausgeht und aufgenommen worden ist. Also da seid ihr kontinuierlich auch dran, das zu analysieren.
Korrekt, ja, genau.
Richtig. Georg, mich würde noch mal interessieren, auch das Thema Swiss Emergency Data Hub. Wir hatten ja auch in unserem Gespräch darüber gesprochen. Kannst du ein bisschen darüber etwas erzählen?
Gerne, ja. Das Swiss Emergency Data Hub ist ein Projekt von verschiedenen Rettungsorganisationen, gemeinsam, also Rettungsorganisationen auch mit Kantonen, muss man sagen, die in das Ganze involviert sind. Und es geht effektiv darum, dass man, wenn wir wieder kurz zurückkommen zu diesem strategischen Ziel, nämlich das Tearing Down Boundaries to Save Lives, dass man genau dies ermöglichen kann. Also die Idee ist vielleicht ganz simpel erklärt, dass man eine Datenaustauschplattform bietet, die es den angeschlossenen Organisationen ermöglicht, in Echtzeit Einsatzdaten miteinander auszutauschen. Und auch, sofern Sie dies entsprechend konfiguriert haben, das sind konfigurative Tätigkeiten, nicht mehr, Einsatzmittelpositionen, und man redet von Status, also bin ich unterwegs zum Patienten, bin ich beim Patienten angekommen etc., dass man das miteinander teilen kann. Und ich glaube, dass aus meiner Sicht das wirklich Schöne an dem Konzept ist, dass einerseits ich mich als Organisation einmal anschließen muss, dass wir sind jetzt natürlich von Haus aus, wir sagen, nativ in das Ganze integriert, weil wir das auch verantworten als Alarmierungsapplikation, aber dass man auch Alarmierungsapplikationen, die kleinere Rettungsorganisationen verwenden, dieses Konstrukt einbindet und es dann beispielsweise einer Bergbahn ermöglicht zu sehen, wann der Rettungshelikopter kommt, wann die Ambulanz kommt, die eigenen Retter auch den Sanitätsnotrufzentralen der Luftrettungsorganisation darzustellen. Und ich kann vielleicht ein anderes Beispiel dazu nehmen, weil das finde ich immer sehr anschaulich. Also wenn ich mich jetzt richtig erinnere, hat man in der letzten Lawinensaison 24/25, also man schaut eben auf den Winter natürlich oder entsprechend, gab es um die 150 Lawinen mit der Personenbeteiligung, glaube ich, ist der Begriff. Und das ist, so wie der Herz-Kreislauf-Stillstand, ein Szenario, in dem man schnell handeln muss. Vor allem, wenn eine Person ganz verschüttet ist, weil natürlich im schlimmsten Fall droht eben der Erstickungstod. Und es gilt eben, dies genau zu vermeiden und auch wirklich schnell zu intervenieren vor Ort. Das ist aber logistisch sehr schwierig, weil man redet natürlich von unwegsamem Gelände, andererseits auch von gefährlichem Gelände zu diesem Zeitpunkt noch immer, oder? Und man muss diverse Typen von Einsatzkräften, die häufig auch Milizeinsatzkräfte sind, also nicht an einem Ort vorhanden sind oder sich bereithalten, an den Einsatzort bringen muss. Und das bedingt dann, dass man eigentlich eine Kette auslöst von ich alarmiere die Bergrettung, ich stelle einen medizinischen Helikopter bereit, einen Einsatzhelikopter, der bringt einen Rettungsspezialisten-Helikopter, um das Beispiel der alpinen Rettung zu nehmen, an den Lawinenkegel, um, sagen wir mal, die Lage vor Ort zu verstehen und auch zu organisieren. Zeitgleich werden kommerzielle Helikopterunternehmen eingebunden in das Dispositiv, um auch zeitgleich sich zurückmeldende Lawinenhundeführer, von denen man anfänglich gar nicht weiß, wo sich diese befinden, an den Einsatzort zu bringen. Das heißt, der kommerzielle Helikopter muss von seiner Basis zu den Lawinenhunde führen. Das heißt, man muss wissen, wo die sind in Echtzeit, muss die an den Lawinenkegel fliegen und dann müssen die vor Ort alle koordiniert werden. Und wenn dann mehrere Personen im schlimmsten Fall ganz verschüttet sind, dann muss man diese natürlich entsprechend abtransportieren, was auch mehrere Einsatzhelikopter vor Ort bedingt. Und dieser ganze Mechanismus, der da dahinter ist, das, sagen wir mal, mit Tools zu unterstützen, und diese Organisationen zusammenführen. Wir reden ja von einer Luftrettungsorganisation, von der Bergrettung, von kommerziellen Helikopterunternehmen. Wenn es während der Piste war, vielleicht allenfalls auch noch von der Bergbahn, die involviert ist. Das sind private Organisationen, teilweise dann eben auch Sanitätsrettungsdienste. Denen muss man diese Daten miteinander, also man muss ihnen ein einheitliches Lagebild geben, um dieses Schlagwort
zu verwenden. Also das Teilen, transparenter Austausch von Daten, dass alle gleichzeitig so schnell wie möglich informiert sind und dieser effiziente Datenverkehr, dass der stattfindet.
Ja. Korrekt, ja. Und um zu deiner Frage noch zu dem Swiss Emergency Data Hub zurückzukommen, also das ist ein Projekt, bei dem, ich würde mal sagen, verschiedene Pilotkantone, Rega, Alpine Rettung Schweiz beteiligt waren. Und das Ziel war eben, dass man über Piloten versucht, immer mehr Rettungsorganisationen auf diese Plattform zu bringen, eben mit dem Ziel, dass man genau in Lawineneinsätzen, aber auch in anderen Einsätzen, mit First Respondern auch beispielsweise, dieses einheitliche Lagebild bieten kann und es den beteiligten Organisationen ermöglicht, nach ihren eigenen Vorstellungen, das ist auch ganz wichtig zu sagen, auch, sagen wir mal, also gemäß ihren eigenen Vorstellungen und ihrem Hoheitsgebiet ihre Einsatzressourcen in das Dispositiv einzubringen. Eine Datenaustauschplattform mit Regeln, die gemeinsam kollaborativ festgelegt werden, und das Resultat ist ein Lagebild, das der Einsatzkraft vor Ort, einer abgesetzten Einsatzkraft, die, sagen wir mal, vielleicht bei einem kommerziellen Helikopterunternehmen auf das Lagebild schauen muss, und einer Notrufzentrale die gleiche Sicht bietet, in Echtzeit eben. Das ist das Ziel.
Georg, in diesem Zusammenhang möchte ich natürlich auch über KI sprechen, ist natürlich in aller Munde und KI hat sicher auch einen Einfluss auf eure Technologie, auf euer Unternehmen. Kannst du darüber etwas sagen?
Gerne, ja. Also die Trivialantwort wäre, dass wir natürlich intern schauen, dass wir, sagen wir mal, verschiedene Effizienzgewinne, die sich durch KI bieten, einfach im Büroalltag realisieren können. Das ist, glaube ich, nicht das spannende Thema, um es so zu sagen. Andererseits, was wir machen, ist, wir haben natürlich den Vorteil, dass wir grundsätzlich auf 10 Jahre Daten zurückblicken können. Und man muss natürlich auch immer sagen, weil von wegen KI ist in aller Munde, was man auch immer relativierend sagen muss, ist, Machine Learning oder wie auch immer man das definieren will, hängt auch sehr von der Datenqualität ab, die man verwendet. Und wir sind jetzt darum bemüht, dass wir auf dem Datenschutz, ich würde mal sagen, Rechnung tragende Weise versuchen zu verstehen, welche Möglichkeiten wir haben auf Basis der Daten, die sich wirklich über Jahre angesammelt haben, erwähnten Algorithmus, der First Responder alarmiert, selektiert, zu verbessern, in dem Sinne, dass er die Historie verwenden kann, um optimal im Moment zu agieren, aber dass er dann eben auch zukünftige Änderungen des Einsatzgeschehens verarbeiten kann und entsprechend reagieren kann darauf. Und das machen wir selber, diese Arbeit, auch natürlich aufbauend auf, ich würde mal sagen, standardmäßig vorhandenen Libraries, Tools, die uns das ermöglichen. Aber wir sind dennoch sehr darauf bedacht zu sagen, ja, wir arbeiten mit KI, wir entwickeln auch KI, ich würde jetzt einmal sagen, mit dem Ziel, dass wir eben genau wieder mal unsere Kernaufgabe optimieren können. Und wie auch vorhin in Bezug auf, sagen wir mal, den datengetriebenen Betrieb gesagt, das ist ein Prozess. Also ich bin selbst relativ stark in das Ganze eingebunden. Wir haben auch diverse Partner, ich würde mal sagen, aus verschiedenen Kantonen, die uns dort unterstützen, natürlich unter anderem mit Daten klarerweise, oder? Und das Ziel ist wirklich, dass wir in naher Zukunft in der Lage sind, dass wir maßgebliche Schritte vorwärts machen können auf dem Algorithmus, der eben genau diese Historie verwendet und auch in die Zukunft sich adaptieren kann. Das wäre das Ziel davon.
Georg, ich würde auch mal gerne über Survive sprechen als Arbeitgeber. Warum sollte, wenn jetzt ein Kandidat sich für euer Unternehmen oder für die Technologie interessiert, warum sollte er sich für euch entscheiden?
Das ist eine sehr gute, ist eine sehr gute Frage. Also, was ich gemerkt habe, dadurch, dass wir kein großes Unternehmen sind, bin ich natürlich auch in den Bewerbungsprozess mit eingebunden, recht aktiv. Also ich mache grundsätzlich immer die Erstrundengespräche. Und das hilft mir, weil ich verstehe natürlich auch, wie Leute unser Unternehmen von außen wahrnehmen. Und was ich sicher gesehen habe in dem Kontext, ist, dass einerseits der Purpose hinter uns sehr, sehr viele Leute anspricht. Also ich habe Rückmeldungen von Leuten bekommen, die haben gesagt, ich habe eure Stellenanzeige gesehen und ich hätte andere Möglichkeiten gehabt, aber das finde ich boring quasi, oder um da zu zitieren. Mir geht es eher darum, dass ich einerseits, so wie ich euch wahrnehme, Spaß an der Arbeit haben kann, das wäre der zweite Aspekt, aber andererseits, dass ich auch etwas bewirken kann damit. Also von der anderen Seite reflektiert, ich finde es überraschend und schön, dass so viele Leute nach diesem höheren Sinn in ihrer täglichen Arbeit streben. Und das ist, glaube ich, ein Aspekt, wie wir von außen wahrgenommen werden, was mich persönlich sehr freut. Der zweite ist, wir funktionieren, ich würde mal sagen, wir probieren sehr informell zu funktionieren. Das ist auch die Kultur im Unternehmen. Es geht um das Ziel. Also schlussendlich geht es darum, bei jeder Alarmierung, die wir machen, oder, sind Leute dahinter, Retter, Patienten. Das heißt, wir haben eigentlich wirklich sehr plastisch das Ziel vor Augen, das wir erreichen wollen und auch weswegen wir auch so auf diesen hochqualitativen Betrieb pochen. Und wie soll ich das erwähnen, ist folgender Punkt, weil dieses One Team, One Goal, um es so plakativ zu formulieren, das ist mir ganz wichtig, oder? Also eben, dass
ist
man,
das auch euer Mission Statement jetzt so?
Ist es nicht, das habe ich von jemand anderem aufgeschnappt, muss ich zugeben, aber es gefällt mir noch, oder?
Ist dir gerade eingefallen?
Ja, genau, jetzt gerade im Moment. Nein, aber es ist wirklich, also man organisiert sich gemeinsam, um zu einem Ziel zu kommen, wir probieren auch immer mehr in Richtung dieser Selbstorganisation zu kommen, oder? Und ich glaube, das ist der zweite Aspekt kulturell.
Also würdest du auch sagen, diese Sinnhaftigkeit verkörpert ihr, weil ihr eben auch dieses Endresultat habt, dass ihr wirklich dann diese Menschen rettet oder Organisationen helft, den Prozess Leben zu retten, vereinfacht. Also das würdest du sagen, ist das so, auch diese Sinnhaftigkeit?
Würde ich so sagen, Und ich glaube, ein weiterer Aspekt ist, wir sagen ja, unser Motto ist for rescuers, by rescuers. Und wir haben durchaus einige Leute im Unternehmen, die auch in Rettungsorganisationen tätig sind oder tätig waren. Und das bringt halt auch einen anderen Groove rein, muss man wirklich sagen, weil die Leute sind pragmatisch, sehr resultatorientiert oder flexibel auch, muss man sagen. Also das ist eine positive Deformation professionell, wenn man das so sagen will. Und eben entsprechend funktionieren wir dann auch. Oder?
Georg, eine Frage, die ich auch immer gerne meinen Gästen stelle, ist, wenn du dir jetzt eine Superpower aussuchen könntest, also du gehst heute aus dem Studio raus und neben deinen aktuellen Superpowern hast du noch eine zusätzliche, die du auswählen kannst? Also welche würdest du dir aussuchen?
Ja, das ist eine schwierige Frage.
Hast du so viele, du brauchst keine mehr.
was ist eine Superpower, die wirklich interessant wird? Also was ich mir denke, was helfen würde im Sinne der Horizonterweiterung, des besseren Verstehens des unserer Welt, sagen wir es so, ich würde mich sehr gern direkt in andere Menschen reinversetzen können. Oder also wirklich eine Person sein für eine gewisse Zeit, als Bonus noch historisch betrachtet. Das wäre auch ganz spannend, aber man sollte ja nicht zu viel wünschen. Aber Ich würde es als sehr horizonterweiternd betrachten, weil man merkt häufig auch, ich würde mal sagen, auch in einer Führungsfunktion, von wegen Eigenwahrnehmung, Fremdwahrnehmung, auch vor allem in Bezug auf sich selbst, wie das teilweise divergieren kann und das natürlich auch einen selber als Person dann beschäftigt, oder? Und von dem her, ich würde das ganz interessant finden, mal einen Tag jemand anders sein zu dürfen, mir das aussuchen zu können, oder? Und eben, wie bereits ein paar Mal gesagt, wirklich auch horizonterweiternd auf Daseinsebene.
Ja, ja, auch Perspektivenwechsel, das ist natürlich extrem wertvoll.
Wir unterschätzen unser Framing als Individuen.
Ja, man ist ja in so einer Bubble auch drin, in der eigenen Bubble.
Dann korrekt. Oft,
Georg, warum sollen Unternehmen euer Produkt nutzen?
Ist eine gute Frage, weil wir haben uns ja über Rettungsorganisationen unterhalten und auch Tearing Down Boundaries to Save Lives, oder? Und das ist nicht nur rettungsbezogen, also nicht nur auf Rettungsorganisationen fokussiert, sondern wir machen jetzt auch erste Schritte, weil wir auch, sagen wir mal, man muss sich das so vorstellen, dass First Responder natürlich auch in Unternehmen häufig in der Betriebssanität tätig sind, zum Beispiel, oder? Und wir haben dort Feedback bekommen, dass es interessant wäre, auch Momentum Pro in diesem Kontext nutzen zu können und dass es auch allenfalls einen Mehrwert bringen könnte, wenn man über erwähnten SEDH dies sogar verbinden könnte mit einer Notrufzentrale. Ich lasse das ganze Operative dahinter raus, weil da gibt es ganz viele Abhängigkeiten, die man bedenken muss. Es geht nur um die technische Befähigung dessen. Und um zu deiner Frage zurückzukommen, wir haben häufig die Antwort bekommen oder respektive, besser gesagt, die Anfrage in dem Kontext gestellt bekommen, dass man gesagt hat, wir kennen euer System, wir wissen, wie das funktioniert, es funktioniert performant. Es geht auch wieder um die Schnelligkeit, um das Lagebild etc. Und wichtig ist auch, dass wir eben bei rund 40.000 Rettern in der Schweiz verwendet werden als System. Was bedeutet, und wir werden übrigens auf jeglichen Mobilgeräten eingesetzt, was bedeutet, dass wir eine sehr, sehr große Bandbreite von Komplexität haben, von Geräten, mit denen wir, sagen wir mal, umgehen können müssen, was uns recht universell einsetzbar macht.
Ist also, das dann wie eine App?
Das ist eine App, die man runterladen kann, ganz genau. Und je nachdem, ob sie dann öffentlich ist oder nicht öffentlich, kann sein, dass sie dann separat verteilt wird oder nicht. Und um jetzt zu den Unternehmen zurückzukommen, auch dort, wenn man intern einen Notfall hat oder eine Krankheit, die behandelt werden muss und nicht nur Betriebssanität alarmieren will, sondern vielleicht auch im Falle zum Beispiel eines Brandes, greifen dieselben Mechanismen, wie man sie auch jetzt in dem anderen Kontext, den ich erwähnt habe, antrifft oder verwendet. Und das ist jetzt ein Geschäftsbereich, den wir aufbauen und der aus meiner Sicht sehr viel Potenzial hat, auch vor allem, weil wir, wenn wir wieder zurückkommen zu einem Tearing Down Boundaries to Save Lives, auch diese Hürde niederreißen wollen in Richtung.
Also es kann auch eine Bank oder eine Versicherung sein oder irgendein Produktionsunternehmen.
Ganz genau, richtig. Also da gibt es natürlich verschiedene Bestimmungen, auch was jetzt den Aufbau einer Sicherheitsorganisation in einem Unternehmen betrifft, aber rein grundsätzlich ist es unabhängig davon, ob das Unternehmen zum Beispiel mit Gefahrengütern umgeht oder nicht. Man muss ja bei einer gewissen Unternehmensgröße sicherstellen, dass man bei Notfällen innerhalb des Unternehmens agieren kann. Und da passen wir auch wiederum als Bestandteil von einem größeren, von einem Sicherheitskonzept beispielsweise rein.
Georg, wenn du dir jetzt eine Autobiografie kaufen würdest, welche würdest du dir kaufen, also von wem und auch warum?
Ja, vielleicht etwas, wie soll man sagen, so vielleicht eine komische Antwort, um es so zu formulieren. Ich habe mich im vergangenen Jahr ein bisschen mit der Geschichte von der Mongolei, respektive mit dem Mongolischen Reich auch auseinandergesetzt. Und ich finde die Lebensgeschichte von Genghis Khan sehr interessant, um beim Thema Autobiografie zu sein. Weil man hat ja in der westlichen Welt, würde ich jetzt mal behaupten, eher so dieses Bild von, ich würde jetzt mal der goldenen Horde und den Belagerungen, die es in Europa gab und so weiter. Jedoch, wenn man zurückspult, und sagen wir mal auf die Anfänge von dem Ganzen, er hat ja Temüjin geheißen oder also auf Mongolisch und er hat, sagen wir mal, sehr disruptiven Anfang in seinem Leben gehabt. Ich glaube, etablierte Familie, der Vater wurde getötet, danach dann quasi waren sie wie ausgestoßen, mussten sich durchkämpfen. mehrere Stammesfäden, die er ausfechten musste und quasi dann, um da auch vielleicht zum Punkt zu kommen, das Interessante ist, dass man quasi aus dem Nichts ein wirklich mehrere, also eines, ich glaube sogar das größte Weltreich aufgebaut hat. Und was ich besonders interessant finde, auch in Bezug auf, sagen wir mal, Entwicklung von Systemen, eigentlich wie auch eine Administration entstanden ist, die über mehrere Zeitzonen zur damaligen Zeit wirklich verhebt hat. Natürlich, der andere Aspekt von dem Ganzen ist eben die Brutalität, die dahinter war, die sicher auch im Kontext der Zeit zu sehen ist. Und der Charakter Genghis Khan oder die Person hat sicher sehr viele Nuancen, positive als auch negative, was ich gerade interessant finde. Aber dieser auch der Wille zu verbinden und die Meritokratie, die er versucht hat zu etablieren, interessante Aspekte einer historisch, ich würde mal sagen, auf verschiedene Art und Weise betrachteten Person.
Ja, absolut. Sehr prägende Gestalt. Zum Abschluss, Georg, gibt es ein Lebensmotto, ein Credo, einen Leitsatz, nach dem du lebst?
Das ist nicht leicht zu beantworten in dem Sinne, dass ich immer versucht habe, selbst mein Denken und mein Handeln zu hinterfragen und das natürlich auch über die Zeit dazu führt, dass man beides ändert, würde ich einmal sagen. Vielleicht wäre das das Credo, denke ich, oder? Ich denke, was aus meiner Sicht generell wichtig ist im Leben, ist, dass man, vor allem wenn man den Blick in die Vergangenheit richtet, das sei jetzt nicht nur die eigene Lebensspanne, sondern auch darüber hinaus, das ist vor allem sehr wichtig, denke ich, dass man daraus lernen kann, aber nicht in einem Sinne, der es einem verunmöglicht, positive Schritte in der Zukunft zu machen, sondern man sollte eigentlich immer aus Vergangenheit im positiven Sinn lernen und entsprechend vorwärts schauen. Das ist ein bisschen mein Credo, würde ich sagen. Also verstehe, was du getan hast, verstehe, was andere vor dir getan haben, die gleichen Fehler, vielleicht auch die gleichen guten Sachen, oder passe dich an, lerne daraus, aber bleib nicht in der Vergangenheit hängen.
Georg Hotzenberger, hat mir riesig Spaß gemacht, dieses Gespräch mit dir. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg, auch mit Survive. Rettet weiter Leben, macht weiter das, was ihr bisher gemacht habt. Und ich freue mich auf weiterhin zukünftige spannende Gespräche mit dir.
Ebenso, danke dir vielmals für den Namen, hat mich sehr gefreut. Danke.
Capricorn Connect. Mensch, Potenzial, Technologie.